Ja, ein herzliches Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank euch, liebes Musikteam, dass ihr uns da schon so mit hineingenommen habt in die Gedanken. Christoph, du und auch Peter. Mir ist heute wieder ganz, und auch Matthias mit den Pfadfindern. Mir fehlt der gelbe Punkt hier vorne. Es wird immer deutlich, dass Gemeinde so vielfältig ist und dass es nicht nur der sonntägliche Gottesdienst ist heute, wo wir uns treffen, sondern dass Gemeinde auch im Alltag stattfindet. Und das ist ja auch jetzt wieder zum Ausdruck gekommen in dem Wunsch Einzelner in der Zukunftswerkstatt, ja, wir möchten vielmehr noch auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben, die zu unserem Haushalt vielleicht gehören, mit denen ich zusammenarbeite. Ich möchte noch viel mehr von Jesus erzählen können. Ich möchte mit diesen Menschen Kontakt haben. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Anliegen. Ja, heute von der Predigt her, das war jetzt nicht abgesprochen. Peter hatte letzten Sonntag den Johannes-Evangelium. Ich habe heute auch wieder einen Text aus dem Johannes-Evangelium. Und ja, wusstest du schon eigentlich, dass Jesus, ja, oder dass seine Zeitgenossen damals Jesus einen Selbstmord zugemutet haben? Wusstest du das? Wir können das nachlesen in Johannes 8, Vers 21. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen, sagt Jesus. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden, will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? Auch ähnliche Ankündigungen gibt es da von Jesus, wo er einfach bei dem Gegenüber immer wieder ja Unverständnis hervorruft und wo er ja der Zuhörer oder der Gesprächspartner von Jesus nicht weiß, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt, was will er denn jetzt eigentlich mit dem sagen? Eine ähnliche Ankündigung ist, als er schreibt, oder dass Jesus sagt, ich bin nur kurze Zeit bei euch, dann gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, ihr werdet mich nicht finden, denn wo ich bin, da könnt ihr nicht hingelangen. Da sagten die Juden zueinander, wohin will er denn jetzt gehen? Wo können wir ihn denn nicht finden? Will er in die Diaspora zu den Griechen gehen und die Griechen lehren? Nein, Jesus war weder suizidgefährdet, noch hat er jemals die Absicht gehabt, und wissen wir es, dass er jetzt zu den Griechen in die Diaspora gegangen ist, so wie auch andere Juden eben dort auch gelebt haben. Aber interessant ist, dass im Johannesevangelium verstärkt solche, ja, solche, wie soll man sagen, Missverständnisse aufkommen. Dass Jesus etwas sagt, ein Metapher, ein Bild gebraucht und dann der Gegenüber das überhaupt nicht richtig versteht. Und deswegen, weil das verstärkt auch im Johannesevangelium vorkommt, spricht man von den johannischen Missverständnissen. Wir können uns jetzt fragen, ja, warum macht das der Johannes? Also, warum ist ihm das so wichtig, dass er in seinem Evangelium auch diese Dinge immer wieder so herausstellt, diese Widersprüche? Wir können eigentlich nur vermuten, wir wissen es nicht, warum es Johannes wirklich gemacht hat. Aber die Vermutung ist zum Beispiel, dass es seine Art war, sich geistig und geistlich damit auseinandersetzen, mit Jesus, mit der Person Jesus, mit seinem Glauben, dass er das auch zugelassen hat, dass da Missverständnisse sind, dass da Fragen offen bleiben. Und dass man es nicht alles so rationell gleich versteht und begreifen kann und erfassen kann. Und es war ihm, und davon können wir sicher ausgehen, auch wichtig, dass es nur für ihn wichtig war, sondern es war auch für ihn, für seine jüdischen Zeitgenossen wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen, was Jesus alles gesagt hat. Und dass es nicht so einfach ist, immer wieder zu verstehen. Es war damals für seine jüdischen Genossen, Lebensgenossen, nicht ganz einfach. Und es ist für uns heute auch nicht ganz einfach, obwohl wir natürlich schon als Christen jetzt sehr viele Informationen haben, 2000 Jahre später, die uns die Sache erleichtern. Aber auf der anderen Seite fehlt uns der jüdische Hintergrund, das zu verstehen, warum der ein oder andere Gesprächspartner von Jesus so Schwierigkeiten hat. Und diese Form der Verschlüsselung, die Jesus immer wieder benutzt, ja, kommt auch in dem Gespräch, um das es heute auch geht, das Nikodemus oder Jesus mit Nikodemus geführt hat. Und das lese ich uns jetzt mal vor. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete: Amen. Ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist? Fragte Nikodemus. Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte: Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was von Gottes Geist geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt, du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist Gottes geboren wird. Wie ist das etwa möglich? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete: Du bist ein anerkannter Lehrer Israels und weißt das nicht? Amen, ich versichere dir, wir sprechen über Dinge, die wir kennen und bezeugen das, was wir gesehen haben. Aber keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussagen zu hören. Wenn ich zu euch über die irdischen Dinge rede und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich über die himmlischen Dinge mit euch rede? Das war eine total enttäuschende Begegnung. Nikodemus war deprimiert. Er hatte gedacht, dass ein Gespräch unter Lehrern, unter echten Rabbinern ein offener Austausch ist. Deshalb hat er extra diesen ja vertraulichen Termin mit Jesus ausgemacht. Jetzt sitzt er wieder ganz bedabbert da, mehr offene Fragen als Antworten. Ja, Jesus hat ihm keine schlüssigen Antworten, keine weiterführenden Antworten gegeben. Alles war so unlogisch, so irrational, ja kryptisch. Was hat Jesus damit nur gemeint? Von Neuem geboren, von oben geboren. Wie kann es weitergehen, fragt sich Nikodemus. Und dann auch noch der Groll in seinem Herzen. Wie ein Dummkopf hat Jesus mich behandelt. Du als Lehrer Israels, ja, du weißt das nicht. Was erlaubt sich dieser junge Mann? Und doch, er ist weiter von diesem jungen Rabbi Jesu beeindruckt. Er hat etwas, was keiner von uns hat. Aber jetzt mal der Reihe nach. Wenn Nikodemus in den späten Abendstunden den jüdischen Rabbi Jesus kontaktiert, dann hat das mit Sicherheit einen wichtigen Grund und hat der Nikodemus ein ganz wichtiges Anliegen. Alles andere wäre nicht nur heute, sondern auch damals eine unverschämte Ruhestörung gewesen. Und wie wichtig ihm dieser Kontakt war, bringt Nikodemus auch in seiner Anrede zum Ausdruck. Er spricht hier in der Mehrzahl, scheinbar eine Gruppe von Pharisäern. Wir sind uns einig, dass durch dich, durch die Wunder, die du tust und deine Lehren, Gott selber zu uns spricht. Nikodemus war als ein geschätzter Lehrer, als ein Oberster der Juden, das war damals auch gleichzeitig in der Zeit der Besatzung durch die Römer auch ein politisches Amt, war von Jesus persönlich stark beeindruckt. Aber er wollte nicht in aller Öffentlichkeit mit Jesus über seine persönlichen Gedanken, über seine Gefühle, über seine Fragen, über seine Unsicherheit sprechen. Ja, er war ja eine Person der Öffentlichkeit und deswegen suchte er diesen direkten Kontakt mit Jesus. Nikodemus hoffte, dass er als angesehenes Ratsmitglied und geschätzter Lehrer sich auf Augenhöhe mit diesem jungen Rabbi unterhalten könne. Auch wenn Jesus das durch sein Amen, ich versichere dir, bestätigt, dass er diese sehr huldigende Anrede wahrgenommen hat, merkt man doch in diesem Gespräch, dass es nicht auf Augenhöhe ist, dass es nicht zwischen zwei Menschen sind, die wirklich jetzt auf einer Ebene stehen. Sondern gerade, man hat den Eindruck, hier reden zwei Menschen völlig aneinander vorbei. Und das, denke ich, ist auch immer wieder ganz wichtig, dass wir uns das auch hier in diesem Text so wahrnehmen, dass Jesus es zulässt, dass hier gar kein so ein Verständnis kommt, dass er gar nicht das so erklären kann, sondern dass er Dinge sagt, Bilder gebraucht, wie jetzt diese Wiedergeburt und merkt, dass der andere es gar nicht verstehen kann. Und er lässt es wirklich so im Raum stehen. Ich finde das eine totale Herausforderung, das so mal wahrzunehmen. Dass er sich jetzt nicht noch eine Stunde dranhängt an dieses Gespräch und ihm das auch versucht, alles zu erklären, sondern er es akzeptiert, ja, er sagt, okay, das ist so. Ich sag's dir noch einmal, er hat es ja zweimal wiederholt. Und er hat dann auch zum Schluss noch einmal gesagt, und wenn ich jetzt noch eine Stunde mit dir reden würde, würde es jetzt gar nicht verstehen können. Jesus, und das ist das, was mich auch in diesen Texten, diesen Abschnitten des Johannesevangeliums immer wieder fasziniert, der Herr Jesus kann das. Er kann den anderen gehen lassen, ziehen lassen, obwohl nicht alles erklärt wurde, nicht alles geklärt wurde. Was bedeutet das für mich und für uns? Ich denke, dass wir einmal zwei Dinge doch hier festhalten können. Dass wir einfach auch, so wie der Nikodemus, es immer wieder auch ja uns selber praktizieren. Dass wir mit unseren offenen Fragen zu Jesus kommen. Und dazu gehört auch erstmal, dass wir ja auch mal bereit sind zu sagen, ja, ich habe Fragen, ich habe Zweifel, ich habe Bedenken, ich weiß nicht alles. Und dass wir das auch wirklich ernst nehmen und dass wir dann diese Fragen zulassen, auch diese Zweifel zulassen in unserem Leben. Aber dann, wie Nikodemus, nicht irgendjemanden fragen, irgendwas fragen, www.irgendetwas, sondern dass wir wirklich Jesus fragen und zu Jesus gehen und ihn ansprechen und ihn umraten. Und das kann manchmal auch bedeuten, dass ich mir wirklich Zeit nehmen muss, dass ich meinen Alltag unterbrechen muss, dass ich meinen Ablauf unterbrechen muss, sagen, ich muss jetzt dieser Frage, ich muss jetzt meinen Zweifeln, ich muss jetzt mein Bedenken wirklich ernst nehmen und ich will sie auch vor Gott bringen. Ich selber hatte auch solche Momente schon und da war es mir wichtig, dass ich einfach eine Auszeit genommen habe. Ich habe mir ein Wochenende genommen und bin weggefahren und habe wirklich Zeit mehr genommen, um mit Jesus über die Dinge, wo ich jetzt Fragen hatte, wie es weitergeht. Mit mir zum Beispiel. Was soll ich machen? Was ist mein Auftrag? Was ist mein nächster Schritt? Da gehört es einfach auch dazu, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir wirklich dann mit Jesus darüber nachsinnen, mit ausgedehnten Spaziergängen, mit langen Gebetszeiten, Gott und dann auch sein Wort lesen und dann hineinhören, was will Jesus mir sagen. Und ich wünsche dir das auch, dass du lernst, zu deinen Fragen, zu deinen Zweifeln zu stehen und zu dann aber auch diesen Schritt tust, Jesus anrufen, mit Jesus darüber reden, sich die Zeit zu nehmen. Ein zweites. Der Nikodemus, und das hatten wir ja schon angesprochen, wir hatten ja den Eindruck, die sprechen jetzt völlig aneinander vorbei. Und da müssen wir uns das so ein bisschen versinnbildlichen. Was war denn die Welt des Nikodemus damals? Die, ja, seine Welt, sein praktizierter Glaube, die jüdische Tradition, die war doch ganz eindeutig für den Pharisäer Nikodemus. Der Tempel war wichtig, das Heiligtum in Jerusalem. Denn nur da konnte geopfert werden, nur da konnte das alles stattfinden, nur da wohnte Gott. Und dann die Priester, die es da waren, die stellvertretend ja diese Gaben und diese Opfer gebracht, Gott gebracht haben. Und dann auch natürlich diese Opfer selber. Das war ihnen alles vorgegeben in der Tora, was da zu tun ist, für was zu opfern ist. Und wir lesen da ja auch von dem Blut der Tiere, das geopfert werden muss. Und das ist ja auch ein Bild dafür, ja, dass, und da kommen wir jetzt zu der Welt, in der Jesus schon war. Nämlich, dass das Blut ja er vergießen wollte. Sein Blut wollte er opfern für uns alle und für ein für alle Mal, dass nie wieder irgendein Tier geopfert werden muss. Und Jesus war auch der, so können wir das im Hebräerbrief lesen, der hohe Priester wollte er werden, der für uns eintritt vor Gott. Kein menschlicher Priester mehr, der auch verwerflich ist, der auch opfern musste, der auch sündig geworden ist. Sein ein hoher Priester ohne jegliche Schuld, ohne jegliche Sünde, der uns vor Gott vertreten. Und dann, ja, ein Tempel, ja, es gibt keinen Ort mehr. Und da kommt wieder auch so eine Geschichte, kommt euch das in den Sinn, die Frau am Jakobusbrunnen, mit der Jesus spricht, und war auch wieder, sie so auflaufen lässt, genau so ein Gespräch ist das, sie will Wasser schöpfen aus dem Brunnen, und Jesus sagt ihr, ja, wenn du wüsstest, wenn ich dir Wasser geben würde, dann würdest du nie wieder dürsten. Und die sagt, hä? Du hast überhaupt kein Gefäß, um Wasser zu schöpfen. Wie willst du an Wasser kommen? Sie hat es überhaupt nicht verstanden. Und in dem Moment macht Jesus auch, und da in diesem Kontext wird auch, fragt diese Frau auch, ja, als Samariter, wo werden wir denn Gott anbeten in Zukunft? In Jerusalem oder bei uns? Wo wir unser Heiligtum haben. Und da sagt Jesus, die Frage wird sich gar nicht mehr stellen, sondern an jedem Ort können wir zu Gott kommen. An jedem Ort können wir zu Jesus beten. In einer anderen Geschichte wird Jesus gefragt, oder genau, er hat gerade den Tempel ausgeräumt und hatte die Tische umgeschmissen und hat eben gesagt, ja, das ist, der Tempel habt ihr zu einer Räuberhöhle gemacht. Und später fragen ihn dann die Obersten der Juden und sagen, ja, woher nimmst du dir das Recht, sowas zu tun? Sie greifen ihn nicht direkt an und sie haben ja auch gar nicht eingegriffen in seine Handlungen, weil die Atmosphäre so aufgeheizt war, dass sie gemerkt haben, wenn sie da eingreifen, dann explodiert alles. Aber hinterher fragen sie ihn. Und was ist seine Antwort? Er sagt, ich kann euch das nur beantworten, wenn ihr mir eine Frage beantwortet. Und die Frage war, und er hat gesagt, wenn ihr mir fragt. Und dann hat er gesagt, ja, reißt ihr, ich kann euch das beweisen, indem ihr den Tempel einreißt und ich werde den Tempel in 3 Tagen auferbauen. Ist doch verrückt, ne? Und dann sagen die Juden, ja, der Tempel hat 46 Jahre gebraucht, bis der aufgebaut worden ist. Und du sagst jetzt, wir sollen ihn einreißen und du baust ihn in 3 Tagen wieder auf. Da, für die Juden, für die Menschen damals, war das total irre, sowas zu hören und sowas aus dem Mund von Jesus zu hören. Und das war unverständlich. Aber Johannes hat gleich eine Erklärung dazu geschrieben und hat geschrieben, und Jesus meinte, dass er redete von seiner Auferstehung nach 3 Tagen. Das heißt, er wird dann auferstanden sein. Und das bedeutet, ja, wir brauchen keinen Tempel mehr, sondern unser Leib ist der Tempel Gottes. Das war sein Gedanke. Und da hat Jesus, für uns ist das heute alles so, wie wir so christlich sozialisiert sind, ist das so alles so easy, so einfach. Ja, das wissen wir doch. Aber die Menschen damals haben das alles nicht verstanden. Die waren vom Kopf geschlagen. Und Jesus hat das zugelassen. Jesus hat das auch ertragen, dass sie mehr Fragen haben wie Antworten. Die jüdische Tradition, in der Nikodemus lebte, ja, war immer, so können wir das auch im Neuen Testament jetzt nachlesen, es ist zwar eine vorübergehende Sache, eine abwartende Sache. Was wird noch kommen? Denn es war ja der Messias verheißen. Und alles lief darauf hinaus, wenn dieser Messias kommt, dann wird sich das alles ändern, dann wird sich das alles erfüllen und dann wird der Gottesdienst ein wahrer, vollkommener Gottesdienst sein. Aber Nikodemus war an dieser Stelle völlig blockiert, völlig hat er das nicht daneben, er hat das einfach nicht verstanden. Und die Frage ist doch heute, wie gehen wir damit um? Wir hatten jetzt eben da auch von unserer Zukunft herstellt, wir wollen anderen Menschen das Evangelium weitersagen. Wir wollen es anderen Menschen bezeugen. Menschen, die anders denken, die anders aufgewachsen sind, die einen anderen Hintergrund haben, die vielleicht überhaupt keinen religiösen Hintergrund haben oder einen ganz anderen religiösen Hintergrund haben. Was sind das für Barrieren? Was sind das für Hindernisse? Und ich denke, dass es da auch ganz wichtig ist, dass wir das immer wieder wahrnehmen, dass es da solche große Unterschiede gibt. Und das nicht nur bei den Menschen, die ganz von außen kommen, die ganz anders denken, die ganz anders aufgewachsen sind, sondern auch bei uns Frommen. Auch wir haben in unseren Köpfen Barrieren. Auch wir wissen oft, ja, wir leben in einer Blase, wir glauben alles zu wissen, wir haben für vieles so eine Erklärung, aber stimmt die wirklich? Wer von euch hat denn so eine klare, glasklare Antwort, warum das Leid in dieser Welt so passiert? Warum musste jetzt ein Krieg in Russland ausbrechen? Warum musste jetzt das wieder passieren? Das ist ja nicht die einzige Auseinandersetzung in dieser Erde, sondern wir haben ja ständig Kriege. Aber uns wird es jetzt auf einmal so richtig wieder präsent und es kommt so richtig nahe. Haben wir da immer so eine Frage? Ja, wir können sagen, Gott regiert, Gott ist im Regiment. Aber ist das Gottes Wille? Ein Gott der Liebe, der sowas tut? Das sind Fragen, Gedanken, die uns auch als fromme Menschen beschäftigen. Und da sollten wir auch immer wieder dazu stehen und auch mit Gott ringen und sie auch da vor Gott bringen. Und ich finde das auch ganz wichtig. Und dazu möchte ich heute auch ermutigen, dass wir da unsere Denkbarrieren, die wir haben, auch aufbrechen. Dass wir es zulassen, dass wir nicht so für alles eine Antwort haben, sondern es auch zulassen, dass Fragen da sind, dass Dinge offen sind und dass Dinge vielleicht auch noch offen bleiben müssen, bis Jesus sie mir beantwortet. Aber bei uns Christen gibt es auch, und das hatte ich mir jetzt noch dazu geschrieben, wir haben ja auch so andere Barrieren. Die einen lehnen Wissenschaft ab. Und da bin ich jetzt auch dran erinnert worden. Wir haben im vergangenen Jahr wurde ja ganz groß in der Presse das berichtet, dass Astronomen das schwarze Loch fotografiert haben. Das war eine riesen Aktion war das. Das ging weltweit, waren das mehrere Aufnahmen wurden da gemacht. Die wurden miteinander verglichen und verifiziert. Passt das eigentlich? Haben wir jetzt wirklich alle das Gleiche gesehen? Oder sind wir da nur irgendwelchen Schatten auf dem Leim gegangen? Und als das dann klar war, das ist wirklich das schwarze Loch, und wir haben das fotografiert, wir haben es festgehalten, dann war in der populären Presse war das klar. Ja, bald werden wir Menschen so groß sein und wir werden wissen, wie alles entstanden ist. Da ist aber auch in diesem Team, der das koordiniert hat, der Heino Falke. Der Heino Falke ist bewusster Christ. Er hat das koordiniert in einem ganz großen Team. Und er sagt, Ja, wir haben vieles Neues entdeckt. Aber all das, was wir jetzt neu entdeckt haben, hat so viele neue Fragen aufgeworfen, die wir jetzt erstmal lösen müssen. Wir sind nicht wirklich elementar weitergekommen, sondern es wird immer komplexer, es wird immer schwerer, das zu entdecken. Und das finde ich wichtig, dass wir da auch nicht nur auf irgendetwas hören, sondern dass wir uns auch immer wieder damit auseinandersetzen, dass in dieser Welt auch Frage Wissenschaft jetzt nicht alles negativ ist, sondern dass es da auch wichtig ist, immer zu differenzieren, was die populäre Presse sagt und was wirklich die Wissenschaftler sagen, die ja nicht irgendeine Ideologie vertreten, nicht eine Religion vertreten, sondern die Fakten versuchen zu sammeln. Ein dritter Gedanke noch. Jesus, ja, und Jesus, und das ist Jesus wichtig, Jesus lädt den Nikodemus, Jesus lädt dich ein, Teil dieser neuen Welt zu sein. Und wir haben eben gesehen, es ist unmöglich, Gott wohlgefällig zu leben, so wie Nikodemus das als Pharisäer gemacht, der in einem besonderen Maße und besonderen Weise das sehr, sehr ernst genommen hat als Pharisäer und wirklich auf den Buchstaben genau alles versucht hat umzusetzen. Das wird nicht funktionieren, sondern Jesus sagt ihm, nein, nichts mehr. All deine Religiosität, all deine Ansätze sind nicht mehr brauchbar. Du musst von Neuem geboren werden, du musst von oben geboren werden. Und damit macht Jesus deutlich, es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwie auf etwas warten, was noch kommen wird, sondern er macht deutlich, mit mir ist die Realität Gottes in diese Welt gekommen. Das heißt, das ist ihm wichtig zu sagen, dass es nicht irgend noch eine Zukunftsvision ist, eine Zukunftsmusik ist, sondern jetzt ist es passiert. Jesus sagt nochmal, Amen, ich versichere, nur wer von Wasser und Geist geboren wird. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht mehr um Essen und Trinken, sondern um ein Leben unter der rettenden Treue Gottes in Frieden, in Freude, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wasser und Geist. Wasser ist natürlich auch für den Juden damals, für den Nikodemus, schon ein Thema gewesen. Für die Juden war es wichtig, dass in ihren ganzen religiösen Riten auch immer wieder Reinigungsvorgänge waren. Es waren einfache Sachen wie Füße waschen. Es gab aber auch richtige Bäder, nach bestimmten Sachen musste richtig der Mensch gebadet werden. Und wir kennen das ja auch, diese großen Fässer bei der Hochzeit zu Kanaan, wo dann das Wasser reingefüllt worden ist und Jesus zu Wein gemacht hat. Das waren solche Behältnisse, die dieses Reinigungswasser beinhalten. Aber für Nikodemus, und ich glaube nicht, dass Jesus das jetzt im Blick hatte, sondern ich glaube, der Herr Jesus hatte das, als er das bewusst dem Nikodemus gesagt hat, Wasser und Geist, dass er an die Taufe des Johannes, des Täufers dachte. Denn das genau war die Auseinandersetzung damals, in der Nikodemus lebte. Denn die Pharisäer, die hatten das ertragen, dass massenweise die Leute raus an den Jordan liefen und sich von Johannes haben taufen lassen, aber sie haben es kategorisch für sich abgelehnt. Wir haben gesagt, nein, für uns gilt das nicht. Und Jesus fragt sie ja auch mal an anderer Stelle, ja, und dann sagen sie, schreibt uns das Johannes auf und sagt sie, da denken die Pharisäer bei sich und sagen, ja, wenn sie jetzt sagen, dieser Johannes der Täufer ist von Gott, ja, dann müssten sie sich ja auch taufen lassen. Dann müssten sie ja auch sich Buße tun. Wenn sie aber sagen, jetzt der ist nicht von Gott, dann bringen sie das ganze Volk gegen sich auf. Und das, was machen sie? Sie lassen es offen, sie schweigen. Und genau da trifft Jesus jetzt mit dieser Frage und mit dieser Aussage, das Ganze ist, muss von Wasser und Geist musst du geboren werden. Da trifft der Herr Jesus den Nikodemus nochmal ganz neu in diese Wunde hinein, in der er als Pharisäer lebt. Und das ist oft auch so bei uns, dass wir manchmal uns auch da treffen lassen müssen, dass wir ja vielleicht manchmal beim Bibellesen entdecken, ich bin da doch auf dem falschen Weg. Ich bin da doch falsch gelagert mit meinen Überzeugungen, mit dem, wie ich die Dinge handhabe. In meinem Leben kommt nicht immer die Liebe, die Güte Gottes zum Vorschein, sondern eher die Härte, die Gesetzeshärte. Ein zweites, Geist, Wasser und Geist. Und beim Geist fügt Jesus hinan, an und sagt, das ist wie mit dem Wind. Den Wind, den spürst du, den nimmst du auf der Haut wahr, den hörst du vielleicht, aber du weißt nicht immer genau, aus welcher Richtung er kommt, du weißt auch nicht, wo er hingeht. Und er sagt, diese Geburt von oben, diese Geburt durch den Geist Gottes, die ist nicht machbar, die ist nicht von uns Menschen einfach herbeiführbar. Da können wir noch auf dem Boden knien, da können wir auf dem Boden liegen, da können wir Gott anschreien, da können wir Gott anrufen, da können wir gute Werke tun, da können wir irgendwo hinpilgern, da können wir was weiß ich was machen. Es bleibt immer in der Macht Gottes. Es ist seine Gnade, es ist seine Güte, es ist seine Liebe zu uns, dass er ja dann in dem Moment nicht auf unsere guten Werke guckt, nicht auf das, was wir alles schon gut gemacht haben und was für ein netter Typ wir sind, sondern dass er dann eher in unser Herz guckt und schaut, ist dieser Mensch bereit, jetzt wirklich auf das Neue einzugehen, sich darauf einzulassen. Und dann schenkt Gott eine geistliche Wiedergeburt, da wo wir vor ihn treten und uns zu ihm bekennen als den Retter, als den Heiland dieser Welt. In dem Sinne, wie das dann auch der Johannes der Täufer eben gesagt hat, dass er zur Buße, zur Umkehr aufgerufen hat. Damals haben die Menschen Buße getan, sie sind umgekehrt, aber es war noch nichts Neues da. Sie sind wieder in ihre alten Geschäfte, die Geldwechsler und all die, die haben alle wieder ihre Geschäfte weitergemacht. Und es musste das Neue kommen, nämlich in Jesus Christus, dass er diese Wiedergeburt schenkt von oben. Und das wünsche ich uns auch, dass wir ja das auch so für uns in Anspruch nehmen. Wenn du heute die Gewissheit hast oder auch noch nicht Klarheit darüber hast, ob du ein Kind Gottes bist, dann wende dich an Jesus. Dann sag ihm deine Fragen, deine Zweifel, deine Bedenken. Als ich vor vielen Jahren, 1976 im Sommer, da habe ich mich hingekniet vor meinem Bett und habe Jesus mein Leben übergeben. Ich habe das damals niemandem gesagt. Hat einen Grund gehabt. Und Wochen später kamen dann einzelne Geschwister auf mich zu und haben gesagt, hey, Matthias, mit dir stimmt was nicht. Was ist passiert? Du bist auf einmal so anders. In unserem Jugendkreis, in den Bibelgesprächen, die wir gemacht haben, habe ich auf einmal ganz anders Beiträge gebracht. Ich war nicht mehr die Opposition, ich war nicht mehr der dagegen gehauen hat. Sondern ich habe es auf einmal verstanden, was da in der Bibel steht. Ich konnte auf einmal das nachvollziehen, weil Gottes Geist in mir war, weil er mir das erklärt hat. Und weil er mir Frieden geschenkt hat. Weil er mir seinen Frieden geschenkt hat, dass ich, ja, wie es im Römerbrief auch heißt, dass Gottes Geist meinem Geist die Gewissheit gibt, ich bin ein Kind Gottes. Und das wünsche ich dir so, wenn du auf diesem Weg noch bist. Und für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, die wir ja schon Jesus länger kennen, dass wir uns immer wieder darauf einlassen, dass wir wissen, unser Leben ist von den Wirkungen des Geistes Gottes abhängig. So wie wir das am letzten Sonntag auch gehört haben. Von der Rebe. Nur da, wo wir an Jesus sind, wo wir an dem Rebstock bleiben, da fließen die Säfte, die Kräfte und dann können wir gute Früchte bringen. Und das wünsche ich uns auch. Und dann sei bereit, auch wirklich ein Teil dieser Neuschöpfung zu sein, die Jesus geschaffen hat. Eine neue Welt, ein neues Reich Gottes. Das Spannungsfeld, in dem wir leben, ist ja, dass eben Jesus uns das alles verheißen hat und dass es auch wirklich so, Paulus das auch immer wieder im Korintherbrief und überall bestätigt, es ist eine Neuschöpfung passiert, da wo Gott eine Wiedergeburt schenkt, eine geistliche. Aber wir merken doch alle, dass wir noch mitten in dieser Welt leben, dass sich die Welt immer noch voller Sünde ist, dass der Widersacher Gottes, der Teufel, weiter noch in dieser Welt regiert. Und das ist unser Spannungsbogen, das ist unser Dilemma, was wir manchmal haben. Lass das auch immer wieder in dem Sinne, dass uns ertragen, dass wir wissen, Jesus ist auf unserer Seite, er hat den Sieg errungen und wir werden mit ihm am Ende Sieger sein. Amen.